Wir haben jetzt auch in Deutschland wahrscheinlich bald einen Kanzler, der als Multimillionär jetzt gerade aus der Wirtschaft in die Politik gewechselt ist. Und was wir dabei sehen, ist, dass die Perspektiven von Menschen, die wenig Geld haben, einfach immer weniger vertreten sind. Und wir dadurch eine Wechselwirkung haben, die sich gegenseitig verstetigt. Das ist ein Teufelskreis. Und dann stellt sich die Lehrkraft vorne hin und sagt, passt mal bitte auf mit Handysucht. Und wenn ihr 2 Stunden am Tag am Handy seid, dann seid ihr handysüchtig. Du hast direkt von Anfang an alle Kinder verloren. Die meisten Leute, die Sozialwissenschaften studieren, sind aber ziemlich scheiße in Statistik. Und ich war dann der Einäugige. Ich war dann der Einäugige unter den Blinden, der nicht ganz so scheiße war. Und das hat mich aber dann direkt zu einem der Jahrgangsbesten gemacht. Und dann habe ich das so als meine Personality adaptiert.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man sich auch
das machen. Hätten wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich die totale absolute Mehrheit.
Das muss ich jetzt dringend.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Absolute Mehrheit. Ich bin Viktoria Reichelt und meinen heutigen Gast, den kennt ihr ziemlich sicher nicht aus dem Bundestag. Bekannt geworden ist der nämlich 2024, weil er da entschieden hat, hey, ich habe heute richtig Bock, mich online mit Staubsaugervertretern anzulegen. Und das hat er so unterhaltsam gemacht, dass ihm seitdem richtig viele Menschen auf Social Media folgen. Und da spricht er zu ziemlich vielen verschiedenen Themen. Mal geht's um ominöse Weißlichtmilben, mal um den Kaufpreis von Inseln oder das Boomer-Wort des Jahres. Herzlich willkommen, Levi Pinel. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich.
Du bist hier in der absoluten Mehrheit. Das absolute Gedankenexperiment, was Levi Pinel machen würde als Kanzler von Deutschland. Das wichtigste Projekt, das du direkt umsetzen würdest, darüber wollen wir sprechen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dich vielen Leuten, die jetzt gerade hier zuhören, eigentlich gar nicht mehr richtig vorstellen müssen. Für die, die gar keinen Plan haben, die sich irgendwie hierhin verirrt haben, ohne jemals auf TikTok gewesen zu sein. Du bist Creator, du bist 24 Jahre alt.
Ja,
korrekt?
Das ist korrekt.
Gut, das ist immer extrem peinlich, wenn das nicht richtig ist. Und du machst aber auch Dinge abseits von Social Media. Du warst eine Zeit lang Mitglied bei den Grünen, hast dich politisch engagiert. Und, das fand ich ehrlich gesagt am spannendsten, du studierst im Master Statistik.
Auch das ist richtig.
Gut recherchiert. Gut, dann bin ich ja schon mal froh bis hierhin. Wie gesagt, als ich das alles recherchiert habe, aka gegoogelt habe, bin ich tatsächlich am ehesten an deinem Studium hängen geblieben. Mhm. Warum entscheidet man sich, einen Master in Statistik zu machen?
Ja, das frage ich mich auch oft. Es war ein ziemlich holpriger Weg dahin. Also ich war in der Schule immer ziemlich schlecht in Mathe und habe dann auch erstmal angefangen, Grundschulpädagogik zu studieren, also Grundschullehramt. Und das habe ich dann nach einem Jahr abgebrochen, weil ich es langweilig fand. Mhm. Und habe dann angefangen, Sozialwissenschaften zu studieren im Bachelor. Den Bachelor habe ich auch gemacht, durchgezogen. Und in diesem Bachelor lag mir Statistik aber total gut. Und
das überraschend Ding ist, aber, weil du meinst, du warst früher in Mathe nicht
überraschend, überraschend. Und als ich mit Sozialwissenschaften angefangen habe, hatte ich auch total Bammel vor Statistik, genauso wie die meisten. Und dann war es aber gar nicht so schlimm. Und die meisten Leute, die Sozialwissenschaften studieren, sind aber ziemlich scheiße in Statistik. Und ich war dann der Einäugige, ich war dann der Einäugige unter den Blinden, der nicht ganz so scheiße war. Und das hat mich aber dann direkt zu einem der Jahrgangsbesten gemacht. Und dann habe ich das so als meine Personality adaptiert. Ich bin der Typ, der Statistik kann, das ist genau mein Ding. Das macht mir richtig Spaß. Und dann habe ich mich da so ein bisschen selber gegaslightet. Und dann hatte ich im Grunde gar keine andere Wahl mehr, als Statistik im Master zu studieren. Ich habe mich auch auf Data Science beworben, aber wurde dann nur bei Statistik genommen, also eigentlich hätte ich gerne auch einen weniger mathematisch fokussierten Master gemacht. Aber im Master hat mich dann relativ schnell die Realität eingeholt. Und da haben mich dann auch die ganzen Mathekenntnisse aus der Schule, die ich versäumt habe, das hat mich auch eingeholt. Aber ich habe mich dann doch irgendwie reingefuchst.
Das klingt aus meiner Perspektive richtig stressig. Ich habe jetzt schon mal entnommen, du hast dich auch dafür entschieden, weil du einfach extrem gut darin warst oder überraschend gut darin im Bachelor. Was fasziniert dich noch daran und wo kann einen dieser Weg hinführen? Also hast du schon über einen Beruf nachgedacht, der dich dahin bringt, oder ist es einfach, weil Statistik so geil ist?
Also Statistik, würde ich sagen, ist so ein bisschen so ein Universalwerkzeug der Mathematik. Mathematik ist ja ein relativ fester Rahmen. Man kann damit berechnen, wie ist die Fläche unter einer Brücke oder so, wie viel kosten 57 Wassermelonen. Und unsere Welt ist ja häufig aber sehr viel komplexer. Also wenn wir zum Beispiel berechnen wollen, wie fällt ein Stift, dann müssen wir die sehr komplexe Form eines Stifts mit einbeziehen und Luftwiderstand und was auch immer. Und wenn man dann berechnen will, wie geht die nächste Bundestagswahl aus, gibt es super viele Faktoren, die kann man gar nicht berechnen. Mhm. Und genau da kommt Statistik ins Spiel. Also Statistik ist quasi die Mathematik, die sich damit beschäftigt, Dinge zu berechnen, bei denen wir nicht alle Informationen zur Verfügung haben, um das zu berechnen. Und dann geht es eben um Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass Dinge passieren? Und so universell wie Statistik ein Werkzeug ist für die Welt, ist es eigentlich auch ein Werkzeug für die Berufswelt. Was man heutzutage viel macht mit Statistik, ist Data Science, beziehungsweise in die Entwicklung von künstlicher Intelligenz zu gehen. Zum Beispiel ChatGPT ist ja im Wesentlichen auch eine Statistik. Und das war auch so ein bisschen der Weg, den ich einschlagen wollte und auch eingeschlagen habe. Also bevor ich jetzt mit Social Media so erfolgreich geworden bin, habe ich auch 2,5 Jahre schon gearbeitet in der epidemiologischen Forschung. Und da ging es auch, das war auch im Bereich Data Science, da ging es um Modelle, die wir berechnet haben zu verschiedensten Krankheiten.
Ich finde das gerade total spannend, weil du hast mir jetzt, also ich bin jetzt nicht, ich habe natürlich auch Statistik im Studium gehabt, ne? Ich sag mal, ich habe da jetzt nicht brilliert, bin ich ganz ehrlich. Ist auch okay, ist ein Painpoint für mich. Aber du hast mir jetzt Statistik einmal so erklärt, wie mir das im Studium nie jemand erklärt hat. Und das ist interessant, weil darauf kommen wir auch später noch, dass du ja im Prinzip Wissensvermittlung machst, die sich erstmal gar nicht so nach Wissensvermittlung anhört.
Also im besten Fall.
Im besten Fall. Aber darüber wollen wir später sprechen. Du hast dich eine Zeit lang auch politisch engagiert bei den Grünen. Wie kam es dazu?
Also ich habe mich total früh schon politisiert. Mit 13, 14 habe ich angefangen, mich für Politik zu interessieren. Und ein Thema, was mich damals wahnsinnig bewegt hat, war Klimaschutz. Aber auch andere Themen, zum Beispiel die Rechte von queeren Menschen. Das war damals auch, als es die Ehe für alle nicht gab. Das war ein Thema, das mich sehr politisiert hat. Das habe ich einfach nicht verstanden. Und dann, als ich 17 war, der Abend der Bundestagswahl, da hat die AfD 12,6% geholt. Und das war damals ein unvorstellbar hoher Wert. Und ich hatte das Gefühl, jetzt muss ich auch irgendwas machen. Ich will mich politisch einbringen. Und da habe ich dann einfach in Anführungszeichen die nächstbeste Partei genommen. Und das waren die Grünen damals.
Könntest du dir eine Karriere als Politiker vorstellen?
Boah, ich weiß es nicht.
Weil reden kannst du ja.
Das sagst du. Ja, aber Politiker sein, das ist wahnsinnig viel mehr als reden. Du musst unfassbar belastbar sein. Und du stehst auch in der Öffentlichkeit und meistens in einer negativen Art in der Öffentlichkeit.
Das
also
stimmt.
Politiker haben einfach einen sehr schlechten Ruf und Politiker machen grundsätzlich einfach alles falsch. Und selbst wenn du Mitglied bist, selbst wenn du irgendwie Parteivorsitzender bist von der erfolgreichsten Partei, hast du trotzdem über 70% der Deutschen, die deine Partei nicht gut finden. Und wenn es das nicht wäre, dann könnte ich mir das gut vorstellen. So muss ich sagen, mit meiner jetzigen Rolle als Entertainer, der ab und zu mal das eine oder andere politische Statement absetzt, fühle ich mich sehr viel wohler.
Ist auf jeden Fall durchaus positiver konnotiert, ne? Und mehr Liebe, die einem wahrscheinlich entgegentritt.
Absolut.
Trotzdem sitzt du jetzt heute in einem politischen Podcast. Also du musst dich jetzt einmal doch vielleicht in diese Parallelwelt, in der du Politiker geworden bist, reinversetzen. Und wir haben dich wie alle anderen Gäste auch gebeten, ein Thema mitzubringen, wo du sagen würdest, Levi Pinel als Kanzler mit seiner Partei, sagen wir es mal, die Levi Pinel Partei, in der absoluten Mehrheit, du kannst im Prinzip durchregieren.
Ja.
Und du hast da als erstes Thema eins mitgebracht, was wir hier schon öfter besprochen haben, aber natürlich mit Politikern und Politikerinnen. Wir hören mal rein, um was es geht.
In Deutschland sieht es mit der Vermögensverteilung ziemlich ungerecht aus. Das zeigen Daten der EZB. Der unteren Hälfte der Bevölkerung gehören gerade einmal 1,3% des Gesamtvermögens. Die reichsten 10% besitzen hingegen über 61%. Eine Maßnahme, die dem entgegensteuern könnte, gibt es in Deutschland allerdings seit den 90ern nicht mehr. Die Vermögenssteuer. Dabei ist eine Mehrheit der Bevölkerung für ihre Wiedereinführung, wie eine Forsa-Umfrage aus 2024 zeigt.
Der Kanzler Levi Pinel führt eine Vermögensteuer.
Ja.
Und er möchte auch die Erbschafts- und Schenkungssteuer erhöhen.
So ist es.
So ist es. Warum dieses Thema? Ich habe nämlich vielleicht gedacht, es ist ein Klimathema.
Ja, das wäre jetzt sehr, sehr naheliegend. Ich glaube, es hat aber auch viel damit zu tun. Grundsätzlich einfach erstmal aus einer Gerechtigkeit heraus. Und wir leben ja in einem System, in einem kapitalistischen System. Und das ist ein System, das stellt ja den Leistungsgedanken nach vorne. Und das ist ein Gedanke, dem bin ich grundsätzlich nicht abgeneigt. Ich glaube, ich habe ein anderes Verständnis dafür, was Leistung ist, als wie es aktuell honoriert wird. Also vielleicht ist das, was eine Pflegefachkraft leistet, müsste stärker honoriert werden, was ein Immobilienkaufmann leistet, vielleicht ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich ist der Leistungsgedanke, glaube ich, erstmal ein gar nicht so falscher.
Also du sagst quasi, dass das Individuum einen Beitrag leisten muss
ein gesellschaftlicher,
für die Gesellschaft.
Genau, wer einen gesellschaftlichen Beitrag leistet, sollte dafür auch entlohnt werden. Jetzt ist aber die Situation, dass wir wahnsinnig viel Vermögen in Deutschland haben und dieses Vermögen einfach nicht davon abhängt, was man leistet, sondern zum allergrößten Teil, wie viel die eigenen Eltern und Vorfahren haben. Und wir haben in Deutschland einfach keine wirklich funktionierenden Mechanismen, die dieses Vermögen zwischen den Generationen umverteilen. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Das ist für mich ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist vielleicht eins auch die Ursache von vielen Problemen, die wir hier in Deutschland haben. Und das ist für mich auch ein Thema, das eben fundamental im Widerspruch steht zu diesem Leistungsgedanken. Dass es eben nicht wirklich die Möglichkeit gibt, sich dieses Vermögen zu erarbeiten, sondern dass es viel mehr darauf ankommt, wo man herkommt.
Deutschland hat ja im Vergleich zu anderen Industrienationen eine ziemlich hohe Ungleichheit, was Vermögen angeht. Jetzt kann man ja auch erstmal sagen, gut, das ist so. Es gibt schon immer Menschen, die haben mehr Geld und es gibt Menschen, die haben weniger Geld. Was ist jetzt für dich das Problem daran? Sollen alle gleich viel haben?
Ich würde sagen, vom Start weg sollten erstmal alle gleich viel haben. Das wäre meine Utopie. Wir fangen alle bei Null an. Und dadurch, dass dann ja auch mehr Vermögen im Umlauf ist, ne, ist es auch weniger schwierig, sich dieses Vermögen zu erarbeiten. Wenn eben nicht schon jede Villa direkt in der Hand ist von Erbschaften, dann müssen Villen auch nach marktwirtschaftlicher Logik verfügbar sein für Leute, die sich das selber erarbeitet haben. Das heißt, das wäre auch sehr viel günstiger. Es wäre vor allem erreichbar. Also das ist vielleicht auch ein Thema, was junge Menschen sehr bewegt. Es ist heutzutage eigentlich unmöglich, sich noch wirklich eine Immobilie zu erarbeiten, wenn man jetzt nicht gerade eine Wohnung in einem 3000 Einwohner-Kaff kaufen will. Ne?
Irgendwo in Ostdeutschland,
genau,
was dann noch erschwinglich ist. Ja, das finde ich interessant. Ich habe jetzt auch gelesen, dass die Millennial-Generation quasi die reichste Generation jemals sein wird, weil die im Prinzip das Vermögen der Boomer-Generation, also dieser sehr geburtenstarken Jahrgänge, erben wird. Und gleichzeitig ist es die reichste Generation, die aber unglaublich ungleich verteilten Reichtum hat. Ne? Das heißt, dieses ganze Problem wird sich noch verstärken. Was bedeutet das für die Demokratie?
Ja, ich würde sagen, in gleich zweifacher Hinsicht hat es Auswirkungen auf die Demokratie. Einerseits, Armut ist ein riesiger Faktor dafür, dass Leute sich abgehängt fühlen und auch von der Demokratie, vom System im Stich gelassen. Und das ist einer der größten Risikofaktoren, die wir haben. Also wenn wir sehen, dass Demokratien nicht funktionieren, dann hat das meistens eine Wirtschaftskrise zur Ursache. Dann ist das auch meist oft zurückzuführen auf wirtschaftliche Ungleichheit in einem Land. Und andererseits auch insofern ein Problem, als dass wir ja sehen, dass Demokratien immer stärker von den Personen regiert werden, die ohnehin schon viel Geld haben. Also in den USA haben wir jetzt einen Milliardär, der an die Macht gekommen ist, und den reichsten Mann der Welt, der quasi der Handlanger ist von diesem Milliardär. Wir haben jetzt auch in Deutschland wahrscheinlich bald einen Kanzler, der als Multimillionär jetzt gerade aus der Wirtschaft in die Politik gewechselt ist. Und was wir dabei sehen, ist, dass die Perspektiven von Menschen, die wenig Geld haben, einfach immer weniger vertreten sind. Und wir dadurch eine Wechselwirkung haben, die sich gegenseitig verstetigt. Es ist ein Teufelskreis. Also ärmere Menschen mit weniger Geld werden immer weiter abgehängt, während sie gleichzeitig auch immer weniger zu sagen haben.
Das, was du jetzt aber gerade vorgeschlagen hast, dass du sagst, eigentlich muss es von Geburt an, also du sagst im Prinzip, du willst eine Vermögensteuer einführen, die so krass ist, dass alle an der gleichen Startlinie stehen. Da könnten jetzt die Gegner natürlich sagen, das ist richtig unfreiheitlich. Das ist doch, das widerspricht doch auch dem Leistungsgedanken, dass ich davon profitiere, was meine Eltern geleistet haben.
Ja, also ich glaube, man muss immer so ein bisschen unterscheiden zwischen Utopie und Praxis. Mhm. Einerseits glaube ich, dass es nicht wirklich realistisch umsetzbar ist, eine vollständige Vermögenssteuer, oder in dem Fall wäre es eine Erbschaftssteuer, eine vollständige Erbschaftssteuer, eine hundertprozentige einzuführen. Man kann immer irgendwie Vermögen umherschiffen, vorher schenken, was auch immer. Es gibt ja auch andere Kapitalarten, auch andere Dinge, die einem von Vorteil sind, wenn man aus einem gebildeten Elternhaus kommt.
Ja, dann, soziales Kapital.
Genau, soziales Kapital, nimmt man Kontakte mit. Trotzdem würde ich dagegen halten, wenn man sagt, das ist nicht freiheitlich, würde ich sagen, doch, das ist genau die Freiheit, die wir brauchen. Und zwar die Freiheit, sich etwas selbst erarbeiten zu können. Und wenn ich in ein System geboren werde, in dem wirtschaftlich eigentlich alles schon zementiert ist, in dem schon bei der Geburt feststeht, wo stehe ich in unserer Gesellschaft, da würde ich sagen, das ist ja eigentlich das Unfreiheitlichste, was wir überhaupt haben können.
Mhm. Da würde jetzt Christian Lindner sagen, er hat sich auch hochgearbeitet, ne?
Das ist auch nicht auszuschließen, ne? Ist in unserem System, ich streite das gar nicht ab, es gibt sicher die Möglichkeit, sich hochzuarbeiten. Aber wir sehen, es passiert nicht. Mhm. Oder es passiert nur sehr selten. Und ich glaube, das ist auch einer der ganz fatalen Fallpunkte, warum auch viele Leute, auch Leute mit weniger Vermögen, gegen eine Vermögensteuer sind, gegen eine Erbschaftssteuer, weil sie eben diesen amerikanischen Traum selber verfolgen. Also weil sie daran glauben, vielleicht kann ich mich ja auch hocharbeiten.
Vielleicht aber, bin ich der eine, der...
Genau, vielleicht bin ich die eine Person. Mhm. Aber man muss halt auch, da kommt dann der Statistiker wieder durch, man muss auch sagen, es wird aller Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Dass es passieren kann, sollte nicht der Maßstab sein, an dem wir uns orientieren.
Mhm. Vielleicht einmal zur Vermögensteuer. Das ist nämlich ganz interessant. Die gab es in Deutschland bis 1997. Die wurde offiziell auch gar nicht abgeschafft, sondern sie wird bis heute ausgesetzt. Hintergrund war eine Entscheidung aus Karlsruhe von 1995. Damals hat nämlich das Bundesverfassungsgericht kritisiert, dass die Besitzer von Immobilien zu wenig Steuern zahlen würden. Also eigentlich hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Vermögensteuer, so wie sie ist, ist unfair. Sie ist kein gutes Instrument. Dann haben die Richter gesagt, diese Vermögensteuer muss, so wie sie ist, überarbeitet werden. Und daraufhin hat dann die damalige Bundesregierung von Union und FDP argumentiert, also eine Gesetzesreform, das ist viel zu anstrengend, viel zu kompliziert. Und dann wurde die Vermögensteuer ausgesetzt. Das finde ich ganz interessant, weil der Anlass war ja eigentlich, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, hey, hier stimmt etwas nicht mit diesem Instrument. Es arbeitet nicht so, wie es arbeiten sollte, im Sinne der Gerechtigkeit. Bis heute ist das auch ein Thema. Gleichzeitig gibt es aber auch aus dem linken Lager Menschen, die sagen, so eine Vermögensteuer, die wäre ja nicht bei, sagen wir jetzt mal, 5% oder 10%, jetzt mal ganz, ganz realistisch, läge die vielleicht bei 1%. Ja. Und das wäre politisch ein richtig harter Kampf, ne, zwischen den Parteien. Ja. Es gibt jetzt auch Leute, die sagen...
Aber im Jahr, ne?
Ja. Bringt es wirklich so viel, wenn die Superreichen in Deutschland, Superreich ist jemand, der 100 Millionen US-Dollar hat im Wert, bringt es so viel, wenn der 1% abgibt, weil letztendlich wird der nur weniger schnell reich, aber den unteren bringt es gar nicht so viel.
Ja, also ich würde sagen, dass er weniger schnell reich wird, ist auch erstmal ein wesentlicher Fortschritt, ne? Und natürlich bringt das den unteren viel. Also wenn man oben Vermögen wegnimmt, wenn der Staat sich nicht komplett dämlich anstellt, dann kommt es im besten Fall unten wieder an. Auch wenn man zum Beispiel sagen würde, wir geben das einfach 1:1 an alle gleich verteilt zurück. Dann zahlt der Superreiche meinetwegen 1 Million Euro an Erbschaftssteuer im Jahr, bekommt dafür 1.000 Euro zurück, genau aus diesem Topf. Aber die Person, die nur 1 Euro Vermögenssteuer gezahlt hat, die bekommt dann trotzdem auch 1.000 Euro.
Mhm. Und mal angenommen, das Geld versickert nicht. Ne? Mhm.
Genau, aber ich meine, irgendwo muss es ja hin. Ne? Ja. Und dann, wenn es erstmal im Haushalt ist, es muss ja auch nicht direkt wieder ausgezahlt werden. Mhm. Kann ja auch die Einkommenssteuer in unteren Einkommensbereichen senken und dafür dann von dem Geld Autobahn bauen. Ne?
Das ist auch immer ein Argument, dass man auch sagt, steuerlich sind einfach in Deutschland vor allem die unteren und mittleren Einkommen sehr, sehr stark besteuert. Also wir besteuern sehr stark Einkommen und Vermögen, das ist das Große im Hintergrund, sehr wenig. Ich würde gerne, bevor wir jetzt den ganz großen Haushaltsaufplan machen mit der Levy-Pinel-Partei, einmal noch über dein persönliches Empfinden sprechen. Kannst du dich noch an so eine Art Moment erinnern, wo dir zum ersten Mal bewusst geworden ist, es gibt in diesem Land oder weltweit gibt es Menschen, die haben viel und es gibt Menschen, die haben wenig und das macht einen Unterschied?
Ich glaube, es war so ein bisschen auch Teil meiner Lebensgeschichte, weil ich bin erstmal in finanziell nicht ganz so guten Verhältnissen groß geworden. Da sind meine Eltern sind beides Architekten, waren damals absolute Berufsanfänger. Das war Berlin der frühen 2000er Jahre. Das war kein guter Ort, um Architekt zu sein. Mhm. Und wir haben damals gewohnt am Kotti, am Cottbusser Tor. Und das war
ein
damals
Brennpunkt.
Ein Brennpunkt, genau. Und das war damals auch wirklich noch ein Brennpunkt. Mittlerweile ist da viel gentrifiziert. Und meine Eltern hatten damals, da habe ich auch vor kurzem erst mit meinen Eltern drüber gesprochen, die hatten damals nicht viel Geld. Kurzarbeit war da auch ein Thema, weil Architekten gab es wie Sand am Meer, aber Immobilienaufträge nicht. Und meine Eltern haben mir das erzählt, wie sie dann einmal in der Woche sich an den Tisch gesetzt haben und schweren Herzens alle Rechnungen geöffnet haben. Wie ein, zweimal sogar der Gerichtsvollzieher gekommen ist und wie wir uns das ganze Leben eigentlich nicht leisten konnten. Dann ist mein Vater relativ erfolgreich geworden als Architekt, hat dann auch angefangen mehr zu verdienen, hat sich quasi wirklich klassisch hochgearbeitet, in Anführungszeichen. Und mittlerweile sind wir, wenn man sich die Einkommensverhältnisse anschaut, sicher auch Teil der Oberschicht. Mhm. Jetzt rein statistisch gesehen, ne? Keine Millionäre oder sonst was.
Rein statistisch gesehen.
Genau. Ja. Und das hat doch schon alleine dadurch, hat das zu Fragen geführt bei mir, aber auch, was ich auch nie verstanden habe, als Kind schon, warum gibt es Obdachlose? Also da stehen Menschen auf der Straße.
Und das ist auch, muss man sagen, am Kotti, ne? Für die nicht aus Berlin sind, ein sehr sichtbares Thema.
Das ist am Kotti ein sehr sichtbares Thema, aber das ist auch überall in Berlin ein sehr sichtbares Thema. Ne? Und da habe ich mir gedacht, wir könnten diese Person auch einfach mit nach Hause nehmen und die könnte bei uns schlafen. Und das ist natürlich ein bisschen kindliche Naivität, aber ich würde sagen, vom Kerngedanken würde ich immer noch sagen, das stimmt. Und das hat mich seitdem einfach nicht mehr losgelassen.
Was hat sich in dem Leben des jungen Levi Pinel verändert, als er gemerkt hat, seine Eltern verdienen jetzt mehr? Was hat sich verändert?
Also das war noch in einem Alter, in dem ich jetzt nicht so unbedingt bewusst darauf geachtet habe. Ne? Ich habe dann halt schon irgendwann mitbekommen, okay, wir fahren jetzt, wenn wir fahren in den Urlaub erstmal, es gab auch Jahre, in denen sind wir nicht in den Urlaub gefahren, und wenn wir an den Urlaub fahren, dann fahren wir sogar nach Italien und nicht mehr nur an die Ostsee, in Anführungszeichen. Ich habe gemerkt, wir gehen öfter ins Restaurant auch mal. Ich habe gemerkt, wir essen, wenn ich nach 2 Kugeln Eis frage, dann kriege ich auch 2 Kugeln Eis. Also es war ganz subtil eigentlich, aber ich glaube, es hat auch eine Menge Stress aus meinem Leben genommen. Und zwar Stress, den meine Eltern hatten aus finanziellen Dingen, der sich dann einfach auf mich übertragen hat. Weil ich kann mich da schon an einige Situationen sehr gut erinnern. Zum Beispiel, als mein Bruder, als er 1 oder 2 Jahre alt war, als er das Mobiltelefon von meinem Papa in den Wasserglas geschmissen hat und das ein Riesenthema war. Weil so ein Handy ist natürlich auch teuer. Oder als uns unser Kinderwagen geklaut wurde. Und als wir dann auf einmal einen neuen Kinderwagen gebraucht hatten und das nicht so einfach ging. Da war ich 3, 4 Jahre alt. Das ist ja eigentlich eine Epoche, die kann man sich nicht so gut erinnern. Aber das sind alles Dinge, die sind mir sehr gut im Gedächtnis geblieben. Und das ist dann vielleicht auch Ausdruck davon, dass ich sehr wohl mitbekommen habe, was das für ein Stress ist für meine Eltern. Und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen auf meinen Umgang mit Geld bis heute fortgeführt. Fortgesetzt.
Also wir sprechen jetzt gerade in einer Zeit, wo wahrscheinlich du dir finanziell gerade auch deinem Job als Creator keine großen Sorgen machen musst.
Richtig.
Ich muss mir finanziell auch keine großen Sorgen mehr machen aktuell. Zumindest bin ich wahrlich nicht superreich, aber ne, ich glaube, wir sprechen beide aus einer privilegierten Situation.
Ja.
Gleichzeitig steht es um die wirtschaftliche Situation in Deutschland gerade nicht gut. Vielen Leuten geht es nicht gut. Und ich habe vorhin noch ein Interview gehört mit dem Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, der auch gesagt hat, ja, das können sich manche Menschen gar nicht vorstellen. Für einige ist es dann, ich kaufe jetzt mal die billigere Butter.
Ja.
Und für andere ist es der Gang zur Tafel, weil wirklich gesagt wird, wir haben kein Geld mehr, um uns Lebensmittel zu kaufen für 2 Kinder, 3 Kinder.
Ja.
Was glaubst du jetzt nochmal aus deiner Sicht als derjenige, der eine Vermögensteuer wieder einführen würde in Deutschland und eine höhere Erbschaftssteuer. Was würde sich in Deutschland verändern? Wie würde sich ein Deutschland anfühlen, das gerechter ist?
Ja. Also erstmal, wenn wir eine Vermögenssteuer und eine Erbschaftssteuer hätten, dann hätte Deutschland erstmal sehr viel mehr Geld.
Ich meine, wir haben Erbschaftssteuern, die richten sich auch danach, wie viel man verdient.
Eine effektive, wenn ich Erbschaftssteuer sage, dann meine ich eine effektive Erbschaftssteuer.
Es gibt nämlich gerade ziemlich viele Schlupflöcher für die da nicht so tief
sind. Und ich finde sie auch an sich nicht hoch genug. Aber dann hätte der deutsche Fiskus erstmal sehr viel Geld. Und wenn ich die absolute Mehrheit habe und der Kanzler bin, dann kann ich mir ja durchaus auch aussuchen, wo das hingeht. Und das sind ja genau Bereiche, in die man Geld stecken kann. Zum Beispiel mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Oder indem man das Bürgergeld nicht versucht abzuschaffen, sondern indem man das Bürgergeld stärkt und eine existenzielle Grundsicherung für alle sicherstellt, sodass sie zumindest mal nicht hungern müssen und zumindest ein Dach über dem Kopf haben.
Also ein gerechteres Deutschland.
Ein gerechteres Deutschland, richtig.
Spannend. Könntest du dir vorstellen, eigentlich bei den Linken einzutreten? Das interessiert mich gerade.
Ich bin momentan nicht an einem Parteiinteresse.
Bist nicht interessiert. Okay, sagst du politische Ära gerade.
Ich genieße die parteiliche Unabhängigkeit.
Okay, das ist doch mal ein gutes Stichwort. Wir kommen jetzt zu einem zweiten Thema, das haben wir als Redaktion mitgebracht. Da geht es so ein bisschen stärker um deinen Job. Du bist Creator. Wir haben jetzt gerade schon vor der Aufnahme ein bisschen über den Job gesprochen und was das so mit sich bringt für Herausforderungen, aber was es auch für Kompetenzen da braucht. Und wir haben uns gefragt, muss man nicht in einem Deutschland 2025 Digitalkompetenz, Social Media Kompetenz, letztendlich auch eine Creator Kompetenz, muss man das nicht viel stärker in die Schulen bringen? Wir hören mal rein.
Kurze, unterhaltsame Videos, die Wissen vermitteln. Sind die vielleicht besser als langweilige Texte und schwer verständliche Schulbücher? Edutainment, ein Mix aus Education und Entertainment, ist ein Ding auf TikTok. Und etwa die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren in Deutschland nutzt die Plattform. Das besagt eine Bitkom-Studie von 2024. Wie können Schulen mit einer App mithalten, die junge Menschen mit Infos überflutet?
Ist eine große Frage, da kommen wir vielleicht gleich drauf. Erstmal die Frage an dich. Ich kenne sehr viele von deinen Videos auf TikTok. Das hat angefangen mit diesem Streit mit dem Staubsaugerunternehmen.
Ja.
Ne? So.
Ja.
Das war ja schon eigentlich, also manch einer würde sagen, das war ja in sich schon eine investigative Recherche. Sie fühlte sich bloß nicht so an. Man hat diese Videos von dir gesehen, das wirkte irgendwie so sehr spontan. Du hast das sehr unterhaltsam erzählt.
Ja.
Was war der Anlass, dass du dir gesagt hast, ich greife jetzt zum Handy und erzähle jetzt mein Wissen, was ich mir angeeignet habe?
Boah, das war, also ich habe auch mit TikTok angefangen, eigentlich mehr oder weniger aus einer Laune raus, aus Zufall. Und dann habe ich erstmal persönliche Geschichten erzählt und irgendwann sind mir die persönlichen Geschichten so ein bisschen ausgegangen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was könnte ich sonst noch erzählen? Und ich habe einfach ich gehe einfach mit einer Neugier durchs Leben. Ich stolper oft über Themen, die mich interessieren. Und habe mir dann gedacht, ich erzähle einfach davon.
Mhm. Aber hast du gedacht, ich möchte jetzt Wissensvermittlung machen auf TikTok? Ich möchte mein Wissen, was ich mir jetzt gerade zusammen recherchiert habe, an die Leute bringen.
Das wäre jetzt natürlich super, ne? Wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und sagen, ja, es war einfach von Anfang an mein Anspruch.
Es kann auch ein Ego-Ding sein.
Ich wollte Deutschland
okay.
schlauer machen. Nee, ja. Nee, ich habe eigentlich nach Video-Ideen gesucht.
Mhm.
Und ich habe einfach ausprobiert, was passt und was liegt mir. Mhm. Und Wissensvermittlung war es dann einfach. Also ich bin da mehr von der Entertainment-Ebene rangegangen. Mhm. Und
also eigentlich wolltest du nur unterhalten?
Eigentlich wollte ich nur
unterhalten. Das ist ja nicht illegal.
Und das sage ich auch heute noch. Also
ja.
Ich will mit meinen Videos unterhalten.
Ja, und trotzdem lernt man ja was, wenn man deine Videos anguckt. Ne?
Im besten Fall.
Also ich lerne auch was. Es geht ja um irgendwie Inselpreise etc. Es geht um Weißlichtmilben. Da haben viele was gelernt, was gar nicht so richtig war. Und wenn man jetzt dran denkt, dass junge Menschen sich deine Videos angucken, sie werden unterhalten und sie lernen im besten Fall auch noch was. Da denkt man, Es ist ja wunderbar, weil eigentlich haben ja junge Leute gar keinen Bock auf Lernen. Thema Schule.
Ja.
Wie hast du Schule erlebt?
Ich fand Schule immer scheiße, ziemlich. Also
warum?
Ich war immer kacke in der Schule. Schule war auch wirklich überhaupt nicht mein Format. Also dieses ganze Frontalunterricht und dann war ich auch noch in einer ziemlich großen Klasse, gerade so in der Mittelstufe. Da war dann auch nicht wirklich individuelle Gestaltung möglich und ich bin da so ein bisschen untergegangen.
Mhm.
Ich hatte dann so ein leichtes Glow-up im Abi, da konnte ich dann wieder anschließen.
Weil du so gedacht hast, jetzt geht's um was. Das haben ja einige so dieses Erwecken.
Ja, es war wenig. Ich glaube, es war mehr das Umfeld. Ich bin dann auf eine Inselschule gewechselt, also auf eine Schule auf einer Insel, war da auch auf dem Internat.
Auf einer richtigen Insel?
Auf einer richtigen Insel,
ja. Okay.
Genau, im Norden von Berlin, in Reinickendorf. Mhm. Und ich glaube, es war mehr so der Wechsel des Umfelds, der mir da gut getan hat.
Und dann hast du gesagt, gut, ich setze mich jetzt hin und lerne fürs Abi.
Richtig.
Mhm.
Und da hatte ich auch kein Internet. Also das hat vielleicht geholfen.
Okay, spannend, weil TikTok ist eine App, die wird gerade so viel diskutiert, die ist sicherlich auch politisch höchst umstritten, hat Verbindungen zur chinesischen Regierung, hat fragwürdige fragwürdige Jugendschutzpraxis und trotzdem, das wissen wir natürlich auch, wir bei Funk, kommt man eigentlich, wenn man so ganz, ganz junge Leute ansprechen will, irgendwo so ab 12, keine Ahnung, wahrscheinlich auch schon ab 10, kommt man ja an dieser App nicht vorbei. Du sagst, Schule fandst du scheiße.
Ja.
Es ist dir nicht leicht gefallen, in diesem System zu performen. Ne? Das ist ja einfach ein System, was auf sehr viele Menschen draufgedrückt wird und manche brillieren da drin, weil sie wissen, was von ihnen verlangt wird. Manche sind super intelligent und fallen trotzdem hinten runter.
Ja.
Muss sich das System Schule eigentlich mehr von dir abgucken?
Ich glaube, das ist zu leicht gesagt.
Mhm.
Also, was ich ja mache, ist Wissen vermitteln, abhängig davon, was die Leute interessiert. Jetzt hat Schule ja schon eine etwas wichtigere Funktion, und zwar die Leute auf die Gesellschaft vorzubereiten. Und wenn man sich die ganze Zeit nur meine Videos anschaut, dann hat man vielleicht lustiges und interessantes Wissen aus allen möglichen Bereichen, aber es fehlt der Zusammenhang. Und es fehlen einem auch wichtige Kompetenzen in Themen, die vielleicht nicht ganz so sexy und interessant sind, wie das Thema, wie viel kosten Inseln?
Mhm.
Oder lustige Anekdoten aus der Geschichte. Und das ist ein Luxus, den ich habe, dass ich die freie Themenwahl habe, dass ich mich alleine daran danach richten kann, wie entertained ist ein Thema.
Hm. Wenn du aber sagst, du fandst das System Schule nicht gut, ich habe es ja schon rausgehört, du verstehst ja schon den Sinn des Systems Schule. Ne? Also es geht darum, um jemanden auf die Gesellschaft vorzubereiten und das auch nicht unbedingt immer in diesem Schule erklärt nicht, wie Steuererklärung funktioniert.
Ja.
So, oder wie ich in ETFs investiere, sondern in ganz grundsätzlichen Dingen, die aber große Zusammenhänge letztendlich erklären.
Ja.
Was hätte deine Schule oder einzelne Lehrer, Lehrerinnen besser machen müssen, damit du dich gesehen fühlst und auch dran bleibst?
Ich hätte einfach nicht untergehen dürfen. Also ich glaube, das ist immer schwierig, das zu trennen von einerseits persönlichem Versagen von Lehrkräften und andererseits systemischem Versagen. Auf der systemischen Ebene waren, glaube ich, einfach die Klassen zu groß.
Mhm. Wie viele Leute waren da drin, weißt du noch?
Nie weniger als 32 Leute. Zu Spitzenzeiten waren wir 34 Leute.
Ja, das ist einfach sau viel. Ne?
Das ist sau viel, ja. Und andererseits habe ich eigentlich, so punktuell habe ich immer Potenzial gezeigt in der Schule und es ist aber nie angekommen in den Noten. Also ich weiß auch, wir hatten mal so einen Vergleichstest, Vera 8 hieß der, das ist so eine Vergleichsarbeit, die schreibt man in Berlin.
Ich frage jetzt, wieso kenne ich die nicht? Aber ja, ich meine natürlich in Niedersachsen zur Schule.
Ich glaube, die gibt es auch in anderen Bundesländern, nur mit anderem Namen.
Ich habe sie nicht gemacht.
Und da hatte ich aber, 100% richtig und da war ich, ich glaube, der Einzige aus dem Jahrgang und dann hatte ich trotzdem in Deutsch, also in Deutsch habe ich die geschrieben, hatte ich trotzdem in Deutsch auf dem Zeugnis eine 4. Und da, meiner Meinung nach, wäre da ein Punkt gewesen, da hätte man mal schauen müssen, da kann doch irgendwas nicht stimmen.
Also du sagst, es geht gar nicht so sehr jetzt um, welche Techniken da genutzt werden. Gibt es da ein Whiteboard anstatt irgendwie, oder ne, welche Filme werden gezeigt, sondern du sagst, es ist ein Ressourcenproblem, weil es eigentlich zu wenige Lehrkräfte gibt oder zu viele SchülerInnen.
Das ist auf jeden Fall ein ganz wesentlicher Teil des Problems, genau. Und das wäre jetzt natürlich, wenn ich jetzt sage, ich habe eine absolute Mehrheit, dann sind das natürlich die Punkte, die ich mir anschaue. Wenn du jetzt sagst, ich gebe ein Seminar für Lehrkräfte und sag denen, was könntet ihr anders machen?
Aber das habe ich mir jetzt so vorgestellt. Da ist doch ein Typ, der ist irgendwie cool, der ist jung, die Leute lieben den, ja? Muss der nicht eigentlich mal in so einen Pädagogikjahrgang an der Uni und sagen, Leute, es ist hier alles so und so, müsst ihr die Geschichten erzählen. Ihr müsst, oder vielleicht erstmal die Idee, ihr müsst überhaupt eine Geschichte erzählen, zum Beispiel in Geschichte. Ich meine, jetzt in Physik wird es schwer wahrscheinlich, ne?
Auch nicht unmöglich.
Genau.
Nee, ich glaube tatsächlich, in der Hinsicht kann der Unterricht schon viel lernen, auch von TikTok. Weil auf TikTok kann man einfach sehen, wie schafft man es, ehrliches Interesse für ein Thema zu wecken. Wie schafft man es, dass Leute freiwillig sagen, das ist ein Thema, mit dem möchte ich mich auseinandersetzen?
Was jetzt erstmal vermeintlich nicht, also jetzt, ich meine, dieses Staubsaugerunternehmen, da würde man jetzt nicht sagen, ey, da fahren junge Leute total drauf ab.
Nee, genau. Es ist ja erstmal, setz dich damit auseinander, was ein Schneeballsystem ist, was ein Betrugssystem, was eine Betrugsmasche ist. Es ist ja erstmal, wenn man das so vorstellt, nicht so sexy. Und das könnte man durchaus in den Unterricht integrieren, was ja bei mir oft, wie es bei mir oft funktioniert, ist über persönliche Geschichten. Das ist irgendwas, dass jemand was erlebt hat oder dass jemand auf eine bestimmte Art und Weise sich zu einem Thema äußert, was irgendwie unsere Aufmerksamkeit triggert.
Ja.
Und das kann, glaube ich, ein guter Einstiegspunkt sein für Themen im Unterricht. Man kann auch, ich würde auch sagen, man muss nicht davor zurückschrecken, eine Unterrichtsstunde vielleicht auch zu eröffnen mit einem Thema, mit einem TikTok. Dass man einfach auf einem schicken Whiteboard, die ja jetzt in allen Schulen installiert ist.
Soll es ja geben, ne?
Genau, ein 1-2-minütiges TikTok, vielleicht sogar von mir. Da kriege ich ja vielleicht auch einen Cent an Einnahmen dadurch.
Ja, super, ein TikTok-Creator-Fund, super.
Genau, an alle Schulen, bitte zeigt meine TikToks. Dass man damit den Einstieg macht in die Stunde und dann davon ausgehend den Unterricht aufbaut.
Ja, das ist interessant, weil ich habe vor ein paar Jahren irgendwie da auch mal so ein Interview zugegeben. Ich habe früher auch viel TikTok gemacht und habe da irgendwie auch die These, die da drüber stand, war irgendwie, wir werden später in der Schule keine Karikaturen mehr analysieren, sondern so TikToks in Geschichte. Und jetzt ist ja trotzdem die große Frage, kann ich mir vorstellen, dass viele Lehrkräfte, vielleicht auch Ältere, sagen, TikTok ist doch aber eine schlimme Plattform. Ist das okay, dass wir das jetzt gesellschaftlich so unterstützen, beziehungsweise ist das der einzige Zugang zu jungen Menschen? Oder kann man die Geschichten auch ohne TikTok erzählen?
Ich würde sagen, es ist absolut nicht okay. Weil was das Produkt davon ist, dass Lehrkräfte und vielleicht auch Eltern sagen, TikTok ist einfach eine schlimme Plattform, ist, dass sie überhaupt nicht in den Dialog treten können mit den Kindern.
Ja, weil sie weisen es von sich.
Sie weisen es von sich, genau. Und man muss sich die Situation einfach mal vorstellen. Sie geben dann einen Medienkompetenz-Workshop, weil gesagt wird, ja, TikTok, schwieriges Thema, da müssen wir mal drüber aufklären. Und dann stellt sich die Lehrkraft vorne hin und sagt, passt mal bitte auf mit Handysucht. Und wenn ihr 2 Stunden am Tag am Handy seid, dann seid ihr handysüchtig. Du hast direkt von Anfang an alle Kinder verloren. Ne? Weil alle sind mehr als 2 Stunden am Tag am Handy. Das ist halt heute die Realität. Und wenn du da direkt einsteigst mit ihr seid alle handysüchtig, dann erwarten die Kinder nicht mehr, dass das eine Person ist, die ihnen tatsächlich was beibringen kann. Sondern dann ist ihr Eindruck, das ist eine Person, die kann uns eh nichts darüber erzählen und wir wissen das besser.
Gut, dass du das ansprichst. Ich habe nämlich noch einen tollen Vorschlag für deine politischen Pläne. Das ist auch ein tatsächlich aktueller Vorschlag. Es gibt eine gesetzliche Smartphone-Verbot-Debatte gerade in Deutschland. Hessen und einige andere Bundesländer diskutieren gerade ab kommendem Schuljahr die Handynutzung in der Schule grundsätzlich zu verbieten. Also wirklich kein Handy mehr in der Schule. Interessant ist, dass das in vielen deutschen Schulen schon im Hausrecht steht, sowieso. Was sagst du zu dem Vorschlag?
Ich halte es nicht grundsätzlich für falsch. Ich glaube, ganz grundsätzlich an Schulen verbieten ist vielleicht ein bisschen radikal. Also es gibt ja auch 16-, 17-, 18-Jährige beispielsweise an Schulen, wo dann vielleicht andere schon in einem Ausbildungsbetrieb sind oder so. Also und das ist dann auch vielleicht ein Alter, wo man das Handy gut einbinden kann in den Unterricht, wo dann vielleicht auch während der Schulzeit wichtige Kommunikation übers Handy stattfindet. Also ich glaube, zu irgendeinem Punkt in der Schule müssen die Kinder und Jugendlichen auch lernen, wie kann ich Alltag und Handy miteinander verbinden, weil ansonsten schmeißen wir sie aus der Schule raus, in die Uni, und die Jugendlichen haben sich nie damit auseinandergesetzt, wie schaffe ich das eigentlich, mich zum Lernen zu bewegen, auch wenn ich gerade ans Handy kann.
Ist etwas, womit auch ich noch struggle im höheren Alter, muss ich sagen.
Genau, und ich glaube, es ist aber wichtig.
Also nicht lernen, aber arbeiten.
Ja, ich glaube, es ist, das Handy ist halt einfach ein ganz alltäglicher Begleiter. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das nicht einfach aus der Schule verbannen und sagen, okay, es findet in der Schule nicht statt, aus den Augen, aus dem Sinn. Ich kann mir aber, also gerade für jüngere Kinder, sagen wir vielleicht mal so unter 14, glaube ich schon, dass es ein guter Schritt wäre. Und so eine gewisse handyfreie Zeit am Tag kann der Aufmerksamkeitsspanne sicher auch nutzen.
Sicher auch bei Älteren, sicher auch bei Nicht-Schulkindern.
Sicher auch bei Älteren, ja.
Jetzt hast du aber trotzdem gesagt, Lehrkräfte können sich das eigentlich nicht erlauben zu sagen, TikTok ist politisch gesteuert aus China, das ist schwierig, das behandle ich gar nicht. Das heißt, du hast ja auch interessanterweise Schulpädagogik studiert.
Ja, oder? Ein Jahr lang, genau, Grundschulpädagogik.
Grundschulpädagogik. Das heißt, so ganz verschließen kann man sich aber nicht. Also eigentlich sagst du, Lehrer und Lehrerinnen brauchen heute nicht Digitalkompetenz im Sinne von Whiteboard, sondern eine TikTok-Kompetenz.
Ja, würde ich sagen. Kann auch eine Insta-Reels-Kompetenz sein, aber ich glaube, sie brauchen einfach ein grundsätzliches Verständnis davon, was passiert auf Social Media. Und das bekommst du nur, wenn du da aktiv drauf gehst, wenn du dir das einfach mal anschaust und auch nicht mit einer Verweigerungshaltung, ne? Mit einer Haltung, das ist alles ganz scheiße, was daran passiert, sondern mit einer Neugier. Da muss es nicht sein, ich will jetzt unbedingt die TikTok sehen, die meine Kinder sehen, und dann bin ich ganz entsetzt, sondern einfach mal darauf einlassen. Und schauen, wenn ich jetzt auf TikTok bin, was sind Videos, die mir vorgeschlagen werden. Ich bin mir relativ sicher, dass die Eltern und Lehrkräfte dann relativ schnell merken werden, dass auch ihnen interessante Videos vorgeschlagen werden und dass auch sie Videos haben, die sie faszinieren. Und dann vielleicht nicht selber in eine Sucht oder so rutschen, aber zumindest mal verstehen, was ist das
was
denn?
Was so die Erzählansätze sind, ne?
Ja, aber auch, was fasziniert die jungen Leute daran? Und ich glaube, das ist eine Grundlage, weil wenn wir über so Themen sprechen wie Medienkompetenz, wie erkenne ich Falschnachrichten, wie gehe ich mit problematischen Inhalten um, wie kann ich mich selber schützen, wenn ich mich selber im Internet zeige, das sind Themen, wo die Kinder und Jugendlichen, Lehrkräfte und Eltern auch wirklich nur ernst nehmen, wenn sie selber nicht das Gefühl haben, sie wissen sehr viel besser, was da passiert. Und das ist aktuell der Fall.
Sind schon mal Lehrer oder Lehrerinnen auf dich zugekommen und haben dich nach irgendwelchen Ratschlägen gefragt oder Unterrichtsbesuchen oder so?
Ich weiß es nicht. Ehrlicherweise, die Anfragen erreichen mich, glaube ich, gar nicht mehr. Die werden von meinem Management rausgefiltert, weil es einfach, mein Terminkalender lässt das nicht zu, dass ich da so eine Individualberatung mache.
Ja, okay,
aber gerade am Anfang gab es schon ein paar Fragen, aber jetzt nicht auffällig viel.
Ich kriege in meinen TikTok-Feed immer mal wieder so Lehrer und Lehrerinnen reingespielt, die irgendwie coole Sachen machen, ohne jetzt diese Kinder zu zeigen, ne? Aber wo ich so denke, okay, ich glaube, das ist ganz gut, dass ihr da so tief drin seid. Warum hast du denn dein Grundschulpädagogikstudium abgebrochen? Weil du hast ja schon was zu sagen zu dem Thema. Es scheint dich auch zu interessieren.
Nee, ja, ich war auch damals, als ich abgebrochen habe, habe ich auch gesagt, ich will eigentlich noch Grundschullehrer werden. Aber ich will jetzt nicht, ich fand das Grundschullehramtsstudium einfach sehr langweilig. So, ich hatte eine Vorlesung nach der anderen und dann war das Thema abgeschlossen. In allen möglichen Bereichen, Sprachwissenschaften, Politikwissenschaften, Mathe, ne, einmal so ein, zwei Module und dann fertig. Und mich hat das aber total interessiert und dann war ich immer an einem Punkt, an dem ich mir gerade so die Grundlagen erarbeitet habe und mir gedacht habe, da würde ich mich jetzt gerne weiter mit auseinandersetzen, und dann war es fertig. Und dann stand ich so vor meinem Lebensentwurf, ich studiere jetzt Grundschullehramt, in 5 Jahren bin ich ausgebildete Lehrkraft, dann arbeite ich 40 Jahre und dann gehe ich in Rente. Das fand ich einfach ultra langweilig. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich will mich nochmal näher mit was auseinandersetzen. Ich will jetzt einmal nochmal was studieren, was mich interessiert. Und dann gehe ich wieder zurück und werde Lehrer. Und dann im Studium in Sozialwissenschaften hat sich das Ganze dann doch ein bisschen anders entwickelt.
Also es sind ja für ein junges Leben doch schon recht viele quasi Wege, zumindest berufliche Wege, die du dir so erschlossen hast. Gibt es für dich den Weg von Creator, der du jetzt bist und auch gerne bist, höre ich raus, zurück zum Grundschullehrer?
Ich glaube, zum Grundschullehrer nicht. So ganz, in Anführungszeichen, ganz normal in den Berufsalltag, wo ich dann Data Scientist oder so bin oder irgendwas mit Statistik mache, das sicher. Damit rechne ich auch, dass mir das passiert. Also Social Media ist einfach sehr schnelllebig, man kann auch sehr schnell irrelevant werden. Aber Grundschullehrer werde ich nicht mehr.
Nee.
Nee, das ist durch.
Da würden sich sicher einige freuen.
Ja, vielleicht.
Unser Klassenlehrer Levi Pennell.
Ja, vielleicht. Aber halt dann auch sehr ausgewählte Menschen. Ne?
Und du sagst, das höre ich jetzt gerade raus, deine Creator-Karriere, die hat für dich so ein gewisses Ablaufdatum, mit dem du rechnest.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach für mich selber wichtig, dass ich einfach nicht so diesen Druck habe, jeden Monat hängt meine Existenz von den Aufrufzahlen ab, sondern wenn es jetzt nicht mehr läuft, wenn mein Account gesperrt wird, wenn ich einfach eine kreative Blockade habe, dann falle ich nicht ins Nichts, sondern dann habe ich ein Studium, was kurz vorm Abschluss steht und dann gehe ich einfach in den Beruf rein. Ehrlicherweise, es läuft jetzt schon 15 Monate oder so wirklich sehr gut. Mhm. Und auch wenn ich nur ein Drittel oder ein Viertel hätte von der Reichweite, die ich aktuell habe, könnte ich da immer noch von leben, auch gut von leben. Deswegen so richtig realistisch würde ich sagen, dass es jetzt innerhalb der nächsten 6 Monate vorbei ist, ist es nicht. Aber für mich im Hinterkopf das zu haben, das ist schon wichtig.
Hm. Ich bin gespannt, ob du vielleicht trotzdem irgendwann nochmal so ein Lehrerseminar gibst, weiß ich nicht. In,
vielleicht,
sag jetzt mal 20
passieren.
Jahren, wenn du sagst, ja. Oh, ich habe jetzt alles gemacht hier, ProSieben-Show habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Vielleicht gehst du ja doch nochmal irgendwie zurück zu,
ja,
wer weiß.
Nicht.
Wer
wir
weiß.
Nicht.
Wir bleiben nochmal bei deiner Sidequest, gerade als Kanzler von Deutschland in der absoluten Mehrheit. Ich habe in dieser Box da, in dieser absoluten Mehrheit-Box noch so ein paar politische Ideen und würde von dir gerne wissen, ob die einen Platz haben in deiner Vision von Deutschland.
Einfach was draus ziehen.
Ja? Einfach irgendwas draus ziehen.
Okay. So, was haben wir denn hier? 10 Jahre Verbot für Männer in Führungspositionen. Einführung eines 10-jährigen Verbots für Männer in Führungspositionen, um die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern und Frauen den Zugang zu Führungsrollen zu erleichtern. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Ich glaube, es ist richtiges Ziel vielleicht, Führungspositionen ein bisschen weniger männerdominiert zu gestalten. Ich glaube nicht, dass da ein generelles Verbot der Weg ist. Und ich glaube auch, das können wir uns nicht wirklich leisten.
Okay, die Levi-Pinel-Partei ist also keine Verbotspartei.
Nie gewesen. Oder vielleicht ausgewählt.
Okay.
Nur ausgewählt.
Dann nehmen wir nochmal eine zweite Maßnahme raus.
Das kann ja wirklich ganz schön wilde Maßnahmen sein.
Du, wir haben ja den Shitstorm quasi schon vorprogrammiert.
Ja. Wir haben hier wieder ein Verbot. Verbot von genderneutraler Sprache. Einführung von strengen Sprachstandards und Schulung für Mitarbeitende, um das Gendern zu umgehen.
Und da, das ist ja gar nicht so fern der Realität. Also es gibt ja schon auch Stimmen in der CSU. Ich weiß nicht, aber in der CDU. Aber in der CSU auf jeden Fall, die sagen, Markus Söder möchte das Gendern verbieten in Bayern.
Ja. Auch da muss ich sagen, da ist die Levi-Pinel einfach radikal keine Verbotspartei.
Und total liberal.
Wir schreiben den Leuten nicht vor, wie sie zu sprechen haben.
Genderst du?
Selten. Nur noch selten. Was mich ein bisschen am Gendern stört, ist weniger das Gendern selbst, sondern dass man damit sich direkt politisch outet. Also ich habe das Gefühl, wenn man in einer Runde sitzt und man fängt an zu gendern, macht man das grundsätzlich erstmal politisch, weil es dann immer eine Person gibt, die sich darüber aufregt und sagt, bitte hör doch auf zu gendern oder warum genderst du, bist du so ein linksgrün Versifter. Und das ist, die Auseinandersetzung will ich einfach nicht ständig führen.
Das ist interessant. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die total viele Leute durchlaufen haben so in den letzten Jahren. Ja, und das zeigt ja auch schon, allein, dass wir so viel über dieses Thema sprechen, ne? Dass es oft einer wahren inhaltlichen Diskussion im Weg steht.
Ja.
Über ein anderes Thema. Ja? Da sagen wir LehrerInnen und wollen über Bildung sprechen und reden aber nur noch über das Gendern. Ich ziehe auch mal eine, ja?
Ja, super gerne.
Ja, ich weiß auch gar nicht, was hier alles drin ist, ehrlich gesagt. Ah ja, gut. Warme und saubere Räumlichkeiten in Bahnhöfen. Einführung von Standards für Bahnhöfe, die sicherstellen, dass sie stets warme, saubere Räumlichkeiten mit ausreichend Sitzplätzen bieten. Denkbar, dass da das quasi das Geld von der Vermögensteuer auch in eine in bessere Bahnhöfe fließt?
Ich glaube, es wäre jetzt nicht Priorität Nummer 1. Ich meine, ist natürlich. Ich glaube, niemand setzt sich jetzt hier hin und sagt, das will ich nicht. Ich will, dass wir nur kalte, hässliche Bahnhöfe haben, in denen man sich nicht hinsetzen kann. Aber klar, also meinem Dafürhalten nach ist es wichtig, dass wir den öffentlichen Nahverkehr und den Bahnverkehr attraktiver machen. Dazu gehört sicher auch die Aufenthaltsqualität an Bahnhöfen zu verbessern. Mhm.
Da vielleicht, um mal noch kurz aktuell zu werden, es wird ja gerade über den Koalitionsvertrag verhandelt. Mhm. Ne? Die Arbeitsgruppen haben ihre Ergebnisse abgegeben. Das geht jetzt nochmal an die Parteispitzen. So, was aber schon rausgekommen ist bei Arbeitsgruppe Verkehr, ich weiß nicht, wie der genaue Name ist, aber in diesem Bereich, das Deutschland-Ticket wird wohl teurer.
Ja.
Was sagst du dazu?
Ja, natürlich ungeil. Mhm. Ne? Öffentlicher Nahverkehr sollte am besten kostenlos sein. Natürlich dann auch mit Abstufung, je nachdem, abhängig von der Zugänglichkeit des Nahverkehrs. Ne? Also soll jetzt nicht so sein, dass nur Leute in Städten davon profitieren, aber günstiger öffentlicher Nahverkehr ist Mobilität, auch für Menschen mit weniger Geld. Und da sind wir dann wieder beim Thema Gerechtigkeit. Und Mobilität ist ein Grundrecht.
Was da auch drin steht, ist, und das ist auch eher ein junges Thema, dass der Führerschein wieder günstiger werden soll. Ich glaube, der kostet gerade so im Schnitt 4.000 bis 5.000 Euro. Mhm. Das ist viel mehr, als ich damals gezahlt habe vor 10 Jahren. Ja. Hast du einen Führerschein?
Ich habe tatsächlich einen Führerschein, ja.
Mhm. Nutzt du das viel? Also fährst du viel Auto oder bist du jemand, der sagt, nee, ich setze mich lieber in die U6?
Ich fahre eigentlich gar kein Auto. Ich fahre mit den Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe tatsächlich auch, und jetzt wird's doch ein bisschen privilegiert, ich habe tatsächlich auch eine Bahncard 100. Aber ich fahre auch im Alltag kein Uber oder so, sondern eigentlich nur mit den Öffis.
Okay, das heißt aber, du würdest quasi mit der absoluten Mehrheit eher die Öffis unterstützen und nicht so sehr sagen, jetzt zum Beispiel der Führerschein wird günstiger.
Das würde ich nicht sagen. Das ist jetzt eine großstädtische Perspektive. Ich wohne in Berlin und in Berlin, würde ich sagen, ist der öffentliche Nahverkehr einfach auch attraktiver als das Auto. Aber in vielen Teilen von Deutschland ist das nicht so. Da kommt der Bus dann einmal die Stunde oder sogar seltener. Da ist es einfach kein zuverlässiges Verkehrsmittel. Auch meine Lebenssituation. Ich habe keinen Haushalt, den ich führen muss. Das heißt, ich muss keinen familiären Haushalt, den ich führen muss. Das heißt, ich muss keinen Wocheneinkauf nach Hause fahren. Ich muss nicht die Kinder in die Schule bringen. Es gibt viele Menschen in Deutschland, die sind auf ein Auto angewiesen. Und auch da ist ein Auto Teil lebensnotwendiger Mobilität und insofern sollte auch ein Führerschein kostengünstig zugänglich sein.
Es ist mir auch bei der Vorbereitung dieser Folge aufgefallen, dass wir die Themen, die du jetzt mitgebracht hast oder das Thema, was du mitgebracht hast und auch das Thema, was wir mitgebracht haben, dass das gar nicht Themen sind, die gerade öffentlich diskutiert werden.
Nee.
Weil wenn wir uns jetzt zurück in die Realität begeben und du bist kein Kanzler und du hast auch nicht die absolute Mehrheit und wir sitzen hier im Frühjahr 2025, dann sind die großen Themen, um die es gerade politisch geht, natürlich Sicherheit, Verteidigung, eine sich verändernde geopolitische Landschaft. Wie geht's dir mit diesen Themen oder wie geht's dir mit dieser Zeit, in der wir gerade sitzen und in der wir nicht über Gleichheit und Gerechtigkeit diskutieren, weil das eben oft ein Thema ist, was in so unsicheren Zeiten eher hinten runterfällt?
Ja, also momentan geht's mir einfach richtig kacke mit der weltpolitischen Lage. Es ist ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit und es ist auch ein bisschen ein Gefühl von Machtlosigkeit. Also ich habe das Gefühl, wir sind einfach ausgesetzt dem, was weltpolitisch so passiert und es ist auch einfach nicht absehbar, was passiert. Also gerade mit den USA, die eigentlich immer ein verlässlicher Partner waren, die jetzt einfach wegfallen, mit der weltpolitischen Ordnung, die vielleicht nicht perfekt war, aber die zumindest war und jetzt ins Wanken gekommen ist, mit den unsicheren auch politischen Verhältnissen in Deutschland, mit einer immer weiter erstarkenden AfD. Es fällt mir wirklich, diese Frage wird ja oft gestellt, was macht dir heute eigentlich noch Mut? Es fällt mir immer schwerer, da Punkte zu finden.
Aber was macht dir denn heute noch Mut? Gibt es einen Punkt? Also gibt es irgendwas, womit du dich aus diesem Gefühl wieder rausziehst? Oder sagst du, du bist in einer völligen Hoffnungslosigkeit?
Also einerseits einfach Ablenkung.
Mhm. TikTok.
TikTok zum Beispiel. Andererseits auch Fokus darauf, was vielleicht gut läuft. Ich glaube zum Beispiel, das Finanzpaket in Infrastruktur und Militär, das wir jetzt beschlossen haben, das ist ein guter Schritt, der unser Land weiterbringt. Auch ein notwendiger Schritt. Und zumindest die europäische Einheit wird auch entscheidend gestärkt momentan, habe ich das Gefühl. Die USA haben ihre Ukraine-Hilfen wieder aufgenommen. Also manchmal gehen Dinge schief und darauf folgen dann aber Aktionen, die vielleicht die so nicht hätten passieren können, sondern wofür es einen akuten, krisenhaften Anlass braucht.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Wenn wir vielleicht uns in 2-3 Jahren nochmal sprechen und es ist, warum auch immer, doch alles ein Stück besser geworden. Die geopolitische Lage hat sich so ein bisschen beruhigt. Deutschland wird gut regiert von einer neuen Koalition und du gibst dein erstes Seminar im Lehramtsstudium, weil du nochmal drüber nachgedacht hast und gedacht hast, ey, das ist doch mega sinnvoll.
Ja.
Was für einen Song hörst du dann zum Feiern? Oder zum Feierabend?
Ich glaube, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, von Danger Dan.
Dann gibt es jetzt hier zum Abschluss Danger Dan. Levi Pinnell, danke, dass du da warst und mit uns über deine Vision von Deutschland gequatscht hast. Vielen
Dank. Sehr gerne.
Und an alle, die jetzt gerade zuhören, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss gehört habt. Und empfehlt uns doch gerne mal weiter an Freunde und Freundinnen und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, tschüss, tschüss.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperball im Auftrag von Funk.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von einer Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Fruchtfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte. Schaltet bitte rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.